Schlusswort.
Der Staatsumsturz vom 9. November 1918. Ein Fazit.
Ich will der Todfeind dieser bürgerlichen Gesellschaft und dieser Staatsordnung bleiben, solange ich lebe und existiere, um sie in ihren Existenzbedingungen zu untergraben und sie, wenn ich kann, zu beseitigen.
August Bebel, Sozialdemokrat. Parteitag zu Dresden 1903. Reisen wir gedanklich noch einmal in der Zeit zurück. Der Schmied des deutschen Gesamtstaates von 1871, Otto von Bismarck, warnte bereits früh nach der Reichseinigung vor der sozialistischen Bewegung. Allerdings bedarf es damals noch zweier Mordanschläge auf Kaiser Wilhelm I., damit es Bismarck mit Hilfe der Reichsgesetzgebung gelingt, ein Sozialistengesetz zu verabschieden. Dieses Sozialistengesetz schränkt rund 12 Jahre lang die staatsfeindliche Agitation der Sozialisten ein, bis zum März 1890. Unter dem neuen Namen Sozialdemokratische Partei Deutschlands, kurz SPD, vergrößert sich bis zum Kriegsbeginn der politische Einfluss der nun zunehmend organisierten Sozialisten im Reichstag enorm. Bei Beginn des Weltkrieges im Juli 1914 kann davon ausgegangen werden, dass der Staatsumsturz wohl kaum mit dem 1918 eingetretenen Ergebnis geplant ist. Zu diesem frühen Zeitpunkt wird den Kriegskrediten zugestimmt. Dies tun die SPD und die anderen Parteien jedoch nicht aus einer nationalen Haltung heraus, sondern aufgrund einer existenzbedrohenden Zwangslage. Denn bei Nichtzustimmung sind die Finanzierungsmöglichkeiten der Parteien mehr oder weniger direkt beendet. Im übertragenen Sinne laufen sie sogar Gefahr, sich selbst das Wasser abzugraben. Das entscheidende Kriegsjahr ist das Jahr 1917. Mit der Friedensresolution und dem Meutereiprozess am 4. Juni 1917 wird der Schulterschluss der verräterischen Kräfte im Reichstag herbeigeführt. Kriegs-, Landes- und Hochverrat werden nicht bestraft. Ganz im Gegenteil, sie werden bereitwillig unterstützt. Bis zur gewaltsamen Übernahme verstehen es die Sozialisten glänzend, Volk und Regierung über ihr eigentliches Wesen hinweg zu täuschen. Mit jahrelanger politischer Agitation gelingt es ihnen, den Geist einer breiten Masse der Deutschen, wohlgemerkt über alle Gesellschaftsschichten hinwegreichend, immer weiter erfolgreich zu durchsetzen. Aufgrund der psychologischen Kriegsführung der Entente einerseits, andererseits der staatsfeindlichen Agitation im Innern, wird die der gesamtdeutschen Staatlichkeit von 1871 zugrunde liegende Einigkeit tief zerrüttet und dann zerrissen. Mit der Machtergreifung der staatsfeindlichen Kräfte, allen voran die SPD, wird die gesamtdeutsche Einheit aus dem Jahr 1871 zwar nicht beseitigt, aber ihrer Handlungsfähigkeit beraubt. Der Präsident des Deutschen Reiches mit dem Amtstitel Deutscher Kaiser stellt aufgrund der Exilierung den größten Mangel an staatstragenden Organen dar. Der Friedenskaiser des Jahres 1913 wird nun zum Kriegskaiser dämonisiert und den Deutschen wird in Artikel 231 des Versailler Diktats zu Unrecht die alleinige Kriegsschuld aufgezwungen. Auch nicht zu vernachlässigen ist Artikel 278.
Deutschland verpflichtet sich, die neue Staatsangehörigkeit, die von seinen Angehörigen gemäß den Gesetzen der alliierten und assoziierten Mächte und gemäß den Entscheidungen der zuständigen Behörden dieser Mächte, sei es auf dem Wege der Einbürgerung, sei es aufgrund einer Vertragsbestimmung etwa erworben ist oder erworben wird, anzuerkennen und aufgrund der neu erworbenen Staatsangehörigkeit diese Reichsangehörigen in jeder Richtung von jeder Pflicht gegenüber ihrem Heimatstaate zu entbinden.
Dieser Artikel 278 bestimmt ganz unverhohlen die Überführung und Entrechtung der deutschen Reichsangehörigen aus dem souveränen Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich in die alliierte Hilfsstaatenkonstruktion mit dem Namen Deutschland. Die Herren Müller und Bell unterzeichnen dieses Diktat als Vertreter der illegalen Machthaber im Juni 1919 bereitwillig für ein Deutschland, das sich erst 6 Wochen später, im August 1919, auf der Grundlage des Versailler Diktats mit der sogenannten Weimarer Verfassung gründet. Aus dem bis hierher Geschilderten kann geschlossen werden, dass sich das handlungsunfähige Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich mit seiner Verfassung vom 16. April 1871 im Rechtsstand vom 27. Oktober 1918 24 Uhr und Gebietsstand vom 27. Juli 1914 immer noch in seinem Dornröschenschlaf befindet. Zu diesem Schluss kommt auch das sogenannte Bundesverfassungsgericht wiederholt in seiner ständigen Rechtsprechung. So urteilte es unter anderem:
Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, selbst nicht handlungsfähig.
Die zentrale Frage zwingt sich dem aufmerksamen Zuschauer schon von ganz allein förmlich auf. Muss dieser Zustand so bleiben? Eine deutliche Antwort liefern Georg Meyer und Gerhard Anschütz mit ihrem Werk Das Lehrbuch des deutschen Staatsrechts in der Auflage von 1919.
Die Befugnis zur Ausübung der Staatsgewalt ist nicht durch den rechtmäßigen Erwerb, sondern nur durch den tatsächlichen Besitz derselben bedingt. Die Staatsgewalt kann in keinem Momente eines Repräsentanten entbehren. Da der vertriebene, legitime Herrscher dazu nicht imstande ist, so muss es der tatsächlich im Besitz befindliche, illegitime Herrscher tun. Ein illegitimer Herrscher kann durch die Restauration des Legitimen wieder verdrängt werden.
Eine Antwort in aller Kürze formuliert: Nein, der Zustand im Dornröschenschlaf muss natürlich nicht so bleiben. Denn ein illegitimer Herrscher kann durch die Restauration des Legitimen wieder verdrängt werden. Ein Zweck des Deutschen Reiches ist der Rechtsschutz. Das stellte Otto von Bismarck als sein Architekt ebenso deutlich heraus wie die Tatsache, dass die Reichsverfassung der deutschen Nation die völkerrechtliche Existenz sichert. Einer der ältesten und bedeutendsten Rechtsgrundsätze lautet Ex in iuria ius non oritur. Aus Unrecht kann kein Recht erwachsen. Sonst könnte ein Dieb Eigentumsansprüche auf sein Diebesgut erheben. Alle seit 1918 auf deutschem Boden errichteten Republiken gründen auf dem Unrecht des Staatsumsturzes, auf Verfassungsbrüchen und Völkerrechtsbrüchen. Kaiser Wilhelm II. Machte dies im Jahr 1932 mit einer allerhöchsten Order aus seinem Exil im holländischen Doorn unmissverständlich deutlich.
Nur auf dem geraden und festen Wege der Legitimität kann die durch Verrat gestürzte preußisch-deutsche Monarchie wiederhergestellt werden. Auf keinem anderen Wege und auf keine andere Weise. Vor allem nicht auf dem Wege republikanischer Einrichtungen oder gar mit republikanischer Mitwirkung.
Das bekräftigte Kaiser Wilhelm II. 1933 mit einem Kodizil zu seinem letzten Willen.
Sollte Gottes Ratschluss mich aus dieser Welt abberufen zu einer Zeit, da in Deutschland das Kaisertum noch nicht wiedererstanden, das heißt eine nicht-monarchische Staatsform noch vorhanden ist, so ist es mein fester Wille, da ich im Exil in Doorn zur ewigen Ruhe eingehe, auch in Doorn beigesetzt zu werden.
Die Überreste Kaiser Wilhelms II. Harren bis zum heutigen Tage, fern der Heimat, in Doorn, ihrer Überführung nach Potsdam, wo die Überreste seiner Gattin Auguste auf die Heimkehr ihres Mannes warten. Denn was durch das Handeln von Max von Baden am 9. November 1918 verloren gegangen ist, ist noch lange nicht weg. Es kann immer auch wiedergefunden werden. So auch die souveräne Macht des deutschen Gesamtstaates in Händen des legitimen Amtsinhabers im Präsidium des ewigen Bundes von 1871. Hören und sehen wir dazu, wie es der ehemalige und der amtierende Chef des Hauses Hohenzollern auszudrücken vermögen.
Der deutsche Kaiser war ja primus inter pares sozusagen, ein gekrönter Präsident.
Sie sind der Chef des Hauses Hohenzollern. Bedeutet das, dass Sie, wenn wir eine Monarchie noch hätten, automatisch der Kaiser wären?
Wahrscheinlich ja, wenn das deutsche Volk das wünscht.
Als Louis Ferdinand 1994 starb, trat Prinz Georg Friedrich im Alter von 18 Jahren sein Erbe an.
Das brach schon ziemlich viel über mich herein und ich habe es auch irgendwo gespürt und er hat es auch wohl gespürt. Deswegen war er auch irgendwann mal im Laufe unserer Zusammentreffen mal diese ernste Frage: Georg, bist du dir eigentlich bewusst, was mal auf dich zukommen könnte? Mit einem sehr ernsten Blick, der mich auch natürlich, ja, den ich auch heute nicht vergesse.
Wie sieht nun die Lösung der deutschen Frage aus? Werden es die Deutschen schaffen, sich zu erinnern, wer sie sind? Werden die Deutschen es schaffen, ihren umgestürzten Staat wieder aufzurichten? Wird es den Deutschen gelingen, den über 100-jährigen Weltkrieg im Rahmen des originären Völkerrechts endlich zu beenden? Werden die Deutschen auf ihrem herausfordernden Weg ausreichend Unterstützung aus der Welt erhalten? So viele Fragen, doch eine wertvolle Handlungsanleitung für die notwendigen Antworten gab der preußische König Friedrich II., bekannt als der Große, den Lebenden mit auf den Weg.
Glaube er nur, was er geprüft hat.
Aktionismus ist selten förderlich und so stellte der Schmied der deutschen Einheit und erste Reichskanzler Otto von Bismarck zu Recht fest:
Der Fehler liegt eben darin, dass auf das Erscheinen mehr Wert gelegt wird, auf das Sein und Können aber kommt es an. Und das ist nur die Frucht ernster und besonnener Arbeit.
Zusätzlich ist zu bemerken:
Die Lösung der deutschen Frage bedarf ernster und besonnener Arbeit der Deutschen. Die deutsche Frage besteht im Kern in der Handlungsunfähigkeit staatlicher Organe.
Ob Deutscher oder Nicht-Deutscher, jeder, der sich der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet fühlt, ist aufgefordert, tief in sich zu gehen und das Richtige zu tun. Jetzt kennst du die Vergangenheit, kannst also die Gegenwart begreifen und die Zukunft mitgestalten.